Deutschlandfunk Nova 100.
Pia Volk hat einen Job, um den sie sicherlich viele beneiden werden. Sie ist nämlich Reisejournalistin, das seit 10 Jahren. Und es ist tatsächlich, wie ihr jetzt denkt. Sie hat schon am Flussufer der chinesischen Stadt Wuhan versucht, Tango zu lernen. In Vancouver, in Kanada, da hat sie in einem Aquarium geschlafen und nachts sind da weiße Beluga-Wale vor ihrem Schlafsack auf und ab geschwebt. Und sie hat noch vieles, vieles mehr erlebt. Eine ihrer schrägsten Reisen war aber eine Reise nach Aserbaidschan. Das ist 4 Jahre mittlerweile her und Pia hat über diese Reise noch nie berichtet. Heute bricht sie ihr Schweigen für die 100. Hallo Pia.
Hallo Paulus.
Gehen wir mal nach Aserbaidschan. Wo liegt das?
Also Aserbaidschan liegt am Kaspischen Meer und am besten kann man sich das vielleicht so vorstellen, dass man sich den Iran so, man weiß ja, wo der Iran liegt mittlerweile, da grenzt das Land im Süden an, im Osten liegt Armenien und im Norden liegt Russland. Die Hauptstadt heißt Baku, die ist ungefähr so 4,5 Stunden mit dem Flugzeug von Berlin entfernt. Und wenn man das historisch einordnen will, dann ist es so, dass Aserbaidschan ganz, ganz früher mal Teil vom alten Persien war. Dann kamen da später die Türken und die Mongolen durch, also nomadische Reiter. Und dann wurde es Teil von der UdSSR. Und wenn man das jetzt irgendwie klischeehaft so überspitzen will, dann kann man sagen, da kommen 1001 Nacht, Genghis Khan und Sozialismus zusammen. Und deswegen wollte ich hinreisen, aber leider ist es total kompliziert, nach Aserbaidschan zu reisen. Es ist irgendwie so, als hätte der Staat ganz viele Hürden eingebaut und wer es über diese Hürden schafft, der schafft es auch durchs Land. Also zuerst braucht man eine persönliche Einladung, um Visum zu bekommen. Das ist nicht das Problem. Ich weiß, dass man sich solche Einladungen im Internet bestellen kann. Aber für Aserbaidschan braucht man dann auch noch eine Kopie vom Ausweis des Einladenden und ein Arbeitszeugnis von der Person. Also man muss praktisch eine komplette Identität erfinden. Und das war mir dann doch zu riskant. Und deshalb bin ich nie praktisch als Urlauberin hingefahren.
Moment, aber du warst ja dann doch da. Wie ist es dazu gekommen?
Das war totaler Zufall. Ich bin eingeladen worden vor 4 Jahren auf eine offizielle Pressereise. Ich glaube, das war die erste Pressereise, die das aserbaidschanische Tourismusministerium je organisiert hat. Und Pressereisen sind schon immer so ein bisschen kompliziert und tricky, weil die Leute, die das organisieren, natürlich ein Interesse haben. Die wollen, dass das Land möglichst positiv dargestellt wird und die Berichterstattung dementsprechend positiv ausfällt. Und deswegen fahre ich da auch eher selten mit.
Vielleicht müssen wir nochmal erklären. Pressereise heißt tatsächlich, Journalisten werden eingeladen und rumgeführt. Manchmal passiert das kostenlos, manchmal muss man ein bisschen was bezahlen. Solche Pressereisen werden manchmal von Staaten ausgerichtet, auch mal von irgendwie einer unabhängigen NGO oder von der Stiftung. Und eigentlich werden die von Journalisten gerne genutzt. Wie machst du denn das als Reisejournalistin, wenn du unterwegs bist?
Naja, meistens ist es schon so, dass ich mir das Land nicht aussuche im Sinne von, oh, da wollte ich gerne mal hinfahren, weil da ist es schön, sondern ich recherchiere total viel, ich lese viel und ich finde dann irgendwie eine Geschichte, die ich toll finde. Ich finde Menschen, die ich toll finde. Ich lese ganz viel Blogs, lese wissenschaftliche Papers und nehme Kontakt zu NGOs auf und dann bildet sich daraus irgendwann eine Geschichte und dann versuche ich in dieses Land zu kommen. Das ist irgendwie eine andere Herangehensweise, als wie man in Urlaub fahren will oder irgendwie genau irgendwie was Schönes sehen will. Das ist irgendwie nicht mein Anspruch. Ich will eine Geschichte erzählen. Und wenn ich dann im Land bin, möchte ich das Land möglichst facettenreich darstellen, weil es gibt ja, ich finde, schön ist jedes Land und schön ist irgendwie austauschbar, aber es gibt halt bestimmte Aspekte von einem Land, die sind nicht austauschbar. Wie zum Beispiel, dass man sagt, irgendwie da kommt 1001 Nacht Genghis Khan und Sozialismus zusammen. Von welchen Ländern kann man das sagen? Es gibt nicht viele. Dann versuche ich, wenn ich vor Ort bin, halt mit ganz vielen normalen Menschen zu sprechen. So Menschen wie du und ich. Und wenn dann was passiert, dann lasse ich mich darauf ein. Also zum Beispiel, als ich im Iran war, war ich auf so einer ganz normalen Touristenreise und da habe ich in der Moschee eine Frau kennengelernt, war ein bisschen älter als ich und die hat mir dann erzählt von so einem Straßenfest, was ein paar Straßen weiter stattfindet. Und dann habe ich die Gruppe verlassen und bin mit dieser Frau auf dieses Straßenfest und ich habe in den 2 Stunden, mit der ich auf diesem Fest war, viel mehr über das Land gelernt als auf dieser Reise durch die historischen Bauten und Moscheen und so, weil da so eine Stimmung verbreitet wird von dem Land, die irgendwie nachdem Ahmadinejad abgedankt hat, halt entstanden ist. Und ich finde, das ist mein Job als Journalistin in einem Land. Und das hat aber in Aserbaidschan überhaupt gar nicht funktioniert.
Bei dieser organisierten Pressereise, nimm uns doch mal mit. Also weißt du noch, wie es war, als ihr in Aserbaidschan angekommen seid?
Naja, ich glaube, wir waren so 8 oder 10 Journalisten aus verschiedenen Regionen Deutschland. Wir sind irgendwie mit Zwischenstopp geflogen, weiß nicht mehr. Und als wir dann in Baku am Flughafen waren, haben wir unsere aserbaidschanische Reiseleiterin kennengelernt. Die war schon speziell, die war sehr klein und kompakt und die hatte so eine Lesebrille. Die hat sie sich zwischendurch immer in ihre Haare geschoben, die dann so ein bisschen wild, hexenartig abgestanden haben. Und die konnte Ruhe überhaupt nicht ertragen. Die hat fließend Deutsch gesprochen. Ich glaube, die hat mal in der DDR studiert oder so. Und die hat die ganze Zeit geredet. Sowas wie, ah, schauen Sie dieses schöne Haus, schauen Sie diese schöne Mauer, schauen Sie, wie schön. Die konnte einfach nicht still sein. Und die hat aber auch nichts Gehaltvolles erzählt. Es war alles irgendwie nur schön, wunderschön oder das Schönste. Einmal habe ich sie dann so gefragt, ja, und warum ist diese Mauer jetzt schön? Und dann hat sie halt gesagt, na, die sieht halt gut aus. Und dann hat sie gesagt, dass sie schon seit den 80ern Reiseleiterin ist und sozusagen vom Geheimdienst zertifiziert wurde. Weil damals musste man durch eine Prüfung vom KGB, also wie das halt so war in der Sowjetunion, wenn man mit Ausländern gearbeitet hat. Und für sie war das wie so eine Auszeichnung. Die war super stolz darauf.
Aserbaidschan, haben wir ja jetzt gesagt, gehörte früher zur Sowjetunion. Heute ist das Land aber unabhängig. Wie sieht es da politisch im Moment aus?
Unabhängig schon, aber das hatte schon immer wieder sehr autoritäre Präsidenten an der Macht. Also der aktuelle heißt Ilham Aliyev und der hat das Amt zum Beispiel 2003 oder so von seinem Vater übernommen. Und es ist eigentlich eine klassische Familienherrschaft.
Bekommt man sowas dann auf so einer Pressereise irgendwie zu spüren?
Also ich finde schon, dass man das spürt. Unsere Reiseleiterin zum Beispiel, die war total penetrant auf so eine freundliche Art und Weise und die war immer da, man ist sie nicht losgeworden. Wenn ich zum Beispiel mal zu einem Kollegen gesagt habe, guck mal, die Dominospieler da hinten, die sehen doch super interessant aus, vielleicht kann man sich mal zurückfallen lassen bei dieser Gruppe und die mit denen versuchen zu reden am Ende, dann war die gleich da und hat die für uns angequatscht und wollte übersetzen und so. Und na klar, vielleicht wollte die hilfsbereit sein, aber ich kam mir total schnell ziemlich überwacht und kontrolliert vor. Und irgendwie auch indoktriniert, weil die hat die ganze Zeit geredet. Also wenn wir zum Beispiel 5 Stunden im Bus irgendwo hingefahren sind, dann hat die 5 Stunden lang erzählt, wie wunderbar, wie toll, wie einzigartig Aserbaidschan ist. Und wenn man dann mal gesagt hat, naja, Aliyev, der hat das Präsidentenamt von seinem Vater übernommen, demokratisch ist es ja nicht und so, dann hatte die sofort eine Erklärung, sowas wie, die Demokratie hat sowieso keine Zukunft, weil da wird ja kein Wissen weitergegeben und Aliyev hat das Präsidentenhandwerk sozusagen von seinem Vater gelernt und die hat überhaupt gar nicht gemerkt, wie schräg diese Antworten für uns waren.
Klingt wirklich wahnsinnig schräg. Hat sie das denn selber tatsächlich geglaubt?
Ja, ich glaube, die hat es total geglaubt und das ist irgendwie auch das Tragische daran, weil man hätte ihr nicht mal vorwerfen können, dass sie da Propaganda macht oder lügt. Die hat einfach von Herzen geglaubt, was sie erzählt hat. Und eigentlich ist es auch nicht weiter verwunderlich, weil eine freie Presse oder unabhängige Meinung gibt es in Aserbaidschan so gut wie nicht. Wenn man sich so die Liste von den Ländern mit Pressefreiheit anguckt, dann liegt das relativ weit unten auf Platz 162 von 180. Und gerade dieses Jahr erst hat ja der Präsident eine Stelle für seine Frau geschaffen. Die ist jetzt seine Stellvertreterin. Das Amt gab es vorher nicht. Man tut, was von oben verordnet wird.
Pia, abgesehen von der Reiseleiterin, die ja irgendwie voll auf Linie war, gab es irgendwelche Situationen, wo ihr das gespürt habt, dass man tut, was von oben verordnet wird?
Naja, wir waren zum Beispiel in so einem Dorf, das noch immer als Kolchose funktioniert. Ich fand es super interessant und ich hatte, bevor die Reise überhaupt anfing, schon gefragt, ob man da Leute interviewen kann und so. Und dann hieß es immer, ja, geht, klar. Aber es gab natürlich keine fest ausgemachten Interviewtermine. Also wir sind in dieses Dorf gefahren und dann hat unsere Reiseleiterin gesagt, so, wir halten hier jetzt jemanden an, der muss da mit uns reden, weil wir kommen ja vom Ministerium. Das ist sozusagen Befehl von oben.
Hat das geklappt? Habt ihr mit Leuten sprechen können?
Das hat natürlich überhaupt nicht geklappt. Weil unsere Reiseleiterin war der Meinung, dass wir 5 Fragen stellen und das war's. Und wir hatten irgendwie die Erwartung, wir würden uns einer vielleicht auch so 2 Stunden mit jemand hinsetzen und reden. Und die Menschen vor Ort, die wollten am liebsten gar nichts sagen, weil jede Antwort hätte ja auch die falsche sein können. Trotz dieser Kontrolle ging wirklich alles schief. Wir waren zum Beispiel noch in so einem anderen Dorf, da leben Christen. Und das Besondere an dem Dorf ist, dass die nach muslimischen Regeln leben. Also die trinken keinen Alkohol und essen kein Schweinefleisch.
Obwohl sie Christen sind.
Ja, genau, obwohl sie Christen sind. Das ist ein ganz, ganz kleines Dorf. Das hatte vielleicht 8 Straßen und auch sah relativ arm aus. Da standen nur so alte Lehmhütten und so. Und wir sind da rumgefahren. Und da hat uns so ein Junge auf dem Pferd überholt. Der hatte nicht mal einen Sattel, der hatte einfach nur so ein paar Decken auf das Pferd gelegt und hatte irgendwie Seile um den Kopf gewickelt. Das Ganze wirkte echt wie so eine Westernstadt kurz vor High Noon. Und wir wollten aber mit jemandem reden, was Journalisten halt machen, und wissen, warum sie keinen Alkohol trinken oder Schweinefleisch essen. Und wir sind erstmal rumgefahren und haben einfach keinen Mensch gesehen. Und dann beim zweiten Mal ist uns so ein alter Mann aufgefallen, der unter einem Baum gesessen hat, so im Schatten. Der hat da im Sitzen geschlafen. Und unsere Frau KGB, die ist da vorsichtig hingegangen und hat den angesprochen. Da hat er erstmal nicht drauf reagiert. Dann hat sie ihn angestupft. Und irgendwann ist er aufgewacht. Und es war offensichtlich, dass der fast komatös betrunken war. Also so richtig. Und sie so, ja, der ist jetzt betrunken. Mit dem kann man leider nicht mehr sprechen. Also, die Frau war einfach unglaublich, sie hatte auch gar keinen Humor. Die hat ständig Sachen gesagt, die ich unglaublich lustig fand. Und dann durfte ich nicht laut loslachen. Und dann steht man da mit der vollster Körperbeherrschung. Und dann habe ich so gesagt, aha, das ist ja sehr interessant, warum denn? Und dann hat sie das übersetzt und hat ihn gefragt. Und der hat so vor sich hingenuschelt. Und dann hat sie uns erklärt, dass das ganze Dorf auf einer Beerdigung ist. Und zwar der Beerdigung seiner Mutter. Und er es eben nicht hingeschafft hat, weil er zu betrunken war.
Völlig absurde Situation. Und das Ganze ist ja irgendwie absurd. Also da hat sich jemand in der Regierung gedacht, wir laden mal deutsche Journalisten nach Aserbaidschan ein und zeigen denen, wie toll unser Land ist. Und es funktioniert überhaupt nicht. Also genau das Gegenteil passiert da.
Ja, genau. Ich meine, da gibt es noch mehr so Geschichten. Wir waren zum Beispiel auch in so einem alten Schmiededorf. Also das ist so ein Dorf, wo schon seit Jahrhunderten praktisch alle vom Schmiedehandwerk leben. Und es ist super touristisch. Da stehen alte Steinhäuser. Und dann gibt es ganz viele Frauen mit bunten Kopftüchern und so richtig grobschlächtige Männer. Und man kann Teekannen und Armreifen mit Gravuren kaufen. Und es ist wunderschön für Fotos. Aber dann geht man in so eine Schmiede rein. Und ich zum Beispiel, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Ich weiß, wie es in der Schmiede auszusehen hat. Und ich weiß, wie es in der Schmiede riecht und so. Und es ist offensichtlich, dass diese Schmiede seit Jahren nicht benutzt wurde. Da hängen überall Spinnenweben und Staub auf den Werkzeugen und so. Und dann erzählt der Besitzer, er hätte vor 2 Wochen mit seinem Sohn noch was gefertigt. Und dann dachte ich mir so, ach komm. Und dann bin ich da wieder rausgegangen und alleine durch dieses Dorf gelaufen. Und da ist mir aufgefallen, dass es da zum Beispiel Menschen gibt, die in den Türrahmen sitzen, also schon auf Stühlen, aber irgendwie festgebunden sind, mit ihren Armen oder Fußgelenken am Türrahmen festgebunden sind. Und dann habe ich unsere Reiseleiterin später gefragt, so, warum? Was ist los mit den Menschen? Und dann hat die nur gesagt, naja, das sind Menschen mit Behinderung. Davon gibt es hier oben ganz viele. Die muss man halt anketten, damit die nicht abhauen.
Nun bist du ja als Reisejournalistin auf diese Reise nach Aserbaidschan gefahren. Wie bist du nachher, als du dann wieder zu Hause warst, damit umgegangen mit deinen Erlebnissen?
Das ist schon eine der wenigen Reisen, über die ich nie was veröffentlicht habe. Weil ich schreibe für Reiseseiten und Reisen sind was Schönes, was Interessantes. Aber manche Dinge, wie das mit den Menschen, was ich gerade erzählt habe, die festgebunden sind, das ist einfach tragisch. Das kann man nicht wiedergeben. Und all die anderen Sachen, die wir erlebt haben, die sind lustig. Und ich wollte aber keinen Text schreiben, der sich ausschließlich darüber lustig macht. Ich fand, es gab einfach zu viele Missverständnisse. Wir reden da miteinander, aber wir reden andererseits auch total aneinander vorbei, weil wir so verschiedene Wertesysteme haben.
Du hast ja gesagt, ihr seid kaum mit den Menschen so richtig ins Gespräch gekommen und hast auch gesagt, dass dieses Land total überwacht wird. Gab es denn mal irgendwann eine Situation, wo du das mitbekommen konntest, was die Leute vor Ort spüren im Alltag von dieser Überwachung?
Das war relativ schwer, aber ich habe am letzten Tag, als wir in Baku waren, noch 2 Leute getroffen, weil ich irgendwann als klar war, okay, diese Pressereise ist nicht das, was ich erwarte, und habe ich angefangen, in meinen sozialen Netzwerken zu fragen, ob jemand jemanden kennt und so. Und ich bin dann tatsächlich an 2 Leute gekommen, die in Baku leben, und einen Typen und eine Frau. Und mit der Frau war ich irgendwie einen Kaffee trinken nachmittags. Sie hat mir erstmal erzählt, dass sie jetzt einen Türken heiratet, den sie gar nicht kennt, damit sie das Land verlassen kann. Und der zweite, der Typ, mit dem war ich abends essen, es war super nett, der hat mir ganz viel über das Essen erzählt. Der hat mir Estragon-Limonade vorgesetzt, was eine seltsame Erfahrung war. Aber am Ende vom Essen hat dann er mich tatsächlich gefragt, ob ich ihn heiraten will. Und dann dachte ich auch so, okay, ich meine, die einzigen echten Menschen, die ich in diesem Land treffe, wollen dieses Land verlassen. Was sagt das aus?
Pia Volk durfte das Land wieder verlassen, denn sie war auf einer Pressereise in Aserbaidschan. Sie hat nie darüber geschrieben oder geredet bis heute. Danke dafür.
Deutschlandfunk Nova 100.